Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 15. November 2024. Die Welt ist hochinteressant. Es ist natürlich brandgefährlich, es ist auch bedrohlich, es gibt wirtschaftliche Probleme, es gibt Kriegsprobleme, aber ich rede jetzt hier aus der Perspektive des Journalisten und nicht aus der Sicht des besorgten Bürgers. Und da sage ich Ihnen, es ist hochfaszinierend, was jetzt passiert. Und eine Sternstunde habe ich persönlich erlebt, das muss ich jetzt hier einfach an den Anfang stellen. Eine absolute Sternstunde war für mich diese Bundestagsdebatte am Mittwoch. Das war richtiger Parlamentarismus, nicht diese gefriergetrockneten, narkotisierten, halbseitig gelähmten Pseudodiskussionen oder eben Nichtdiskussionen, die man erleben konnte, ja, zum Teil in früheren Jahren, in den Merkel-Jahren, da in der bräsigen Käseglocke Berlin. Nein, da ist wirklich wieder intensiv gestritten worden und natürlich aus ernsthaftem Anlass, Regierungskrise, Neuzusammenstellung, Misstrauensvotum, Vertrauensfrage, Neuwahlen, das wird sehr ernst genommen. Man hat das natürlich sofort in den Kontext der deutschen Geschichte gestellt. Das zeigt hier auch das Pathos, das zu besichtigen war. Allerdings diese geschichtsdurchdrängten Exkurse, ja, das war auch etwas, so schien es mir, ich sage das jetzt aus schweizerischer Perspektive, ein bisschen Imponiergehabe da der Etablierten. Sie wollten natürlich vor allem der Opposition sagen, insbesondere der AfD, wir stehen da schon wieder am Rande der Weimarer Abbruchkante gewissermaßen und finstere Entwicklungen sind da zu befürchten. Natürlich auch der Missbrauch, die Vergewaltigung der Geschichte zu tagespolitischen Zwecken, aber das wurde ziemlich rasch weggewischt. Nein, für mich war das wirklich beeindruckend, wie da diskutiert wurde, auch sehr erhellend einmal die Protagonisten live zu sehen. Ich da als Schweizer Zaungast mitten auf der Pressetribüne, voll besetzte Ränge. Ich sitze neben Kollegen des Spiegel, die da mit einem mit einer fernsichtigen Kamera, ich glaube sogar Aufzeichnungen gemacht haben, obwohl vorher natürlich alles mit Kameras vollgestellt war. Sehr viele Kollegen, sehr viele Zuschauer. Es hat mir auch einige zugewinkt von den Tribünen. Zuschauer von Weltwoche Daily, also wenn Sie heute dabei sind, habe ich sehr gefreut. Vor allem eine blonde Dame, die da bei der ersten Runde dabei war, in einer der vorderen Ränge, die hat mich sehr freundlich zugenickt und also ich grüße zurück an Unbekannt, hat mich sehr gefreut. Also eine tolle Debatte und das erleben wir in der Schweiz natürlich selten. Diese Form von Schlagabtausch, diese Form von rhetorischer Brillanz und hier hat natürlich das absolute Glanzlicht natürlich von den Medien überhaupt nicht gewürdigt, kaum erwähnt. Das absolute Glanzlicht hat da wirklich die Alice Weidel von der AfD gesetzt. Ich meine, das war ganz großes Kino, diese Rede. Ich komme da gleich noch darauf zu sprechen. Ich habe gesehen auch gestern, ich habe zu ganz früher Stunde und etwas verschlafen meine Dailies machen müssen, weil ich sofort auf den Flughafen zu streben hatte. Und deshalb ist das Ganze vielleicht etwas ätherisch rübergekommen, nicht ganz von dieser Welt. Ich musste mich tatsächlich noch aus dem Traumreich wieder zurückerden, da in der Prosa der Wirklichkeit. Aber das ist ganz fantastisch und eben viele von Ihnen haben es natürlich gemerkt und das auch entsprechend aufgeschrieben in den Kommentaren. Ganz toll, Alice Weidel. Aber gehen wir der Reihe nach. Am Anfang gab es ein Vorgeplänkel, da hat man über die Geschäftsordnung gesprochen und da steckt ein veritabler Skandal dahinter. Das muss ich mir aber noch besser erklären lassen. Offensichtlich versuchen jetzt da die Leute der CDU mit anderen zusammen die AfD daran zu hindern, ihre Tagesordnungspunkte unterzubringen. So haben es mir zumindest Alice Weidel und Tino Chrupalla, die Vorsitzenden, in unseren Interviews erklärt. Man versucht also die AfD da rauszublocken, dass die zum Beispiel nicht den Verbotsantrag für das Lieferkettengesetz einbringen können. Das Lieferkettengesetz, das ja sozusagen eine Art Strangulierung der Wirtschaft bedeutet, vor allem der internationalen, weil sie dann fürs Hinterste und letzte haften, auch in anderen Jurisdiktionen, also in anderen Rechtsräumen, in anderen Ländern. Das ist dann sozusagen der ultimative juristische Kolonialismus, dass also mit den Vorstellungen der deutschen Grünen sozusagen die Rechtslage in Afrika beurteilt werden soll. Und das verunmöglicht natürlich im Grunde jede Freihandelstätigkeit und jede Arbeitsteilung über größere geografische Räume, weil sie dann unglaubliche Prozessrisiken eingehen. Also dieses Lieferkettengesetz, das ist wie die Konzernverantwortungsinitiative in der Schweiz, das war pures Gift für die Wirtschaft und da wehrt man sich zurecht und da müssten alle bürgerlichen Parteien, CDU, FDP, sofern sie noch bürgerlich sind, müssten die AfD unterstützen. Aber was machen sie? Sie blocken sie aus, sie wollen sie daran hindern. Und das ist, meine Damen und Herren, ein stiller Staatsstreich, wenn das stimmt. Das ist ein stiller Staatsstreich, wenn man da versucht, gewählte Parlamentarier an der Wahrnehmung ihrer Rechte zu hindern. Es ist eine Verachtung des Mählermillens. Und damit ist es eben auch eine Art heimliche Entmachtung des Volkes, die da stattfindet durch diese stillen Despoten in Berlin. Also Sie müssen das einfach ernst nehmen, denn am Schluss gilt in einer Demokratie, nicht die Parlamentarier sind der Chef. Die können nicht bestimmen, wer da im Parlament mitmachen soll und wer nicht, wer da welche Posten bekommen soll, sondern das muss Ausdruck des Wählerwillens sein und der Wählerwille steht über dem Politikerwillen. Das ist in der Demokratie ganz klar der Fall, aber das scheinen da einige in Berlin nicht mehr so ganz im Blick zu haben. Und das ist ein Skandal, das ist ein undemokratisches Verhalten jener, die die ganze Zeit von Demokratie reden. Und das ist eine der ganz grossen Unsitten, das ist natürlich jetzt auch inhaltlich mir aufgefallen, Kanzler Scholz dann in seiner Eröffnungsrede, wir Demokraten, wir müssen mit allen reden. Ich meine, das scherbelt natürlich gewaltig. Kanzler Scholz ist der gewesen, der auf die Straße gegangen ist, nach dieser Fake-News-Orgie da von Korrektiv gegen diese Potsdamer Konferenz, die ja aufs fürchterlichste und auch aufs abstruseste hochstilisiert wurde, um eben die Opposition von rechts, die AfD, zu kriminalisieren. Er hat da mitgemacht bei dieser, könnte man sagen, parlamentarisch versuchten Ausgrenzung der parlamentarisch legitimierten Opposition, deren Anschwärzung und eben schleichende Kriminalisierung auch durch Einsetzung von Staatsorganen wie des Verfassungsschutzes, dieses Herrn Haldenwang, da von der Scholz-Kollegin Faeser in Stellung gebracht, gewissermaßen der Cerberus da, dieser Oligarchen da, dieser pseudodemokratischen Oligarchen, den haben sie auf die AfD losgelassen und jetzt will er ja noch oder soll noch belohnt werden mit einem Bundestagsmandat bei der CDU. Also das ist auch eine Verfilzung, die einen merkwürdigen Geruch ausstrahlt, der also bis über die Landesgrenzen in der Schweiz vernehmbar ist. Also hier findet ganz große Schindluderei mit der Demokratie statt in Deutschland. Da kann ich Ihnen nur als Nichtwahlberechtigter sagen, da müssen Sie aufpassen, da müssen Sie dagegenhalten. Da ist jetzt die wehrhafte Demokratie gefragt, aber eben die, die behaupten, die wehrhafte Demokratie zu verteidigen, sie untergraben sie und deshalb müssen sich die Wähler für die Demokratie an diesem Punkt wehren. Jetzt immer vorausgesetzt, das möchte ich hier sagen, in dubio pro reo für die Angeklagten, Merz und seine Kollegen können sich hier jetzt nicht rechtfertigen. Das sind zumindest die mir schlüssig dargebrachten Aussagen von Frau Weidel und Herrn Chrupalla. Also da muss man schon noch kritisch dahinter schauen, aber das sind skandalöse Vorgänge, die Sie da beobachten können. Das war also gewissermaßen das Intro und dann ist Kanzler Scholz aufgetreten mit einer umfassenden Rede, seiner ersten Wahlkampfrede, wie das jetzt auch in den Medien hier dargestellt wird. Er hat am Anfang, das fand ich interessant, lobend erwähnt, Donald Trump habe mit ihm gesprochen, also er war ganz stolz, dass der amerikanische Präsident ihn angerufen hat. Offensichtlich hat er das nicht ganz für selbstverständlich genommen. Olaf Scholz, der ja mal den berühmten Satz gesagt hat, wer Führung bestellt, bekommt Führung von mir, also wer sie bei mir bestellt, bekommt Führung, da ist man sich nicht so sicher, ob er dann wirklich Führung geliefert hat. Also bestellt hat man sie schon, aber hat der Kellner geliefert? Da sind wir nicht so ganz sicher, zumindest auch die Beobachter der deutschen Szene. Er sagte, ich bin froh, dass ich Verantwortung tragen durfte und wir haben in einer schwierigen Situation insgesamt vernünftig gehandelt. Also Olaf Scholz versuchte sich da sozusagen als Stimme der Vernunft anzupreisen, hat am Anfang auch ganz entschieden gegen Russland gepeitscht, man müsse da helfen. Aber es ist interessant, weil er dann am Schluss beziehungsweise im weiteren Verlauf hier schon auch Grenzen gesetzt hat, vor allem auch in Absetzung gegenüber den gegenüber seinem Hauptherausforderer Merz, nämlich gesagt, Taurus-Raketen, auf keinen Fall werde ich die liefern, diese Eskalation, die betreibe ich nicht. Und das hat er stark bekräftigt, allerdings nicht in einem allzu scharfen Vokabular gegen Merz gerichtet, weil man merkt, er versucht vermutlich da auch eine Art, vielleicht auch große Koalition schon aufzugleisen, mental. Er kommt ja auch aus großkoalitionären Konstellationen. Er hat auch bekräftigt, 12 Milliarden, eine gewaltige Summe für die Ukraine, das seien genug, mehr werde er da nicht bezahlen wollen. Rentenkürzung nicht mit mir und es sei ganz entscheidend, unser Land zusammenzuhalten und es nicht spalten zu lassen und das dürfe deshalb nicht zu Verteilungskämpfen kommen. Hier mehr Sicherheit sei da auf jeden Fall zu gewährleisten, eben heute schon über 50% der Ausgaben für den Sozialhaushalt in Deutschland, das ist ja unglaublich, über 50% des Haushaltes gehen da in Deutschland für das Soziale, also mehr können sie für den sogenannten sozialen Zusammenhalt dann bald nicht mehr ausgeben, außer sie wollen 100% ausgeben. Er hat sich dann eben sehr klar positioniert in der Frage des Taurus, den er nicht liefert, das finde ich eine der unterschätztesten Fragen, ich habe darüber geschrieben, dass daran entscheidet sich letztlich auch Krieg und Frieden, das ist ein unglaubliches Risiko, das Deutschland eingehen würde, ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen. Ich will, dass es nicht so weit kommt bei uns wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses Land sei tief gespalten, sagte Scholz. Miteinander reden, nicht auf andere herabschauen. Wir Demokraten, wir sind besser dran, wenn wir zusammenhalten. Ja, das sind salbungsvolle Sätze, aber eben, da musste ich sagen, um Himmels Willen, über welche Realität redet da der gute Kanzler? Meine, er ist ja der Oberausgrenzer und Oberspalter zusammen mit anderen. Dann kam Friedrich Merz, der da dagegen hielt, rhetorisch gleich mal anrempelte, das sei eine Geisterstunde gewesen, nicht von dieser Welt. Sie spalten unser Land, sie verschleppen da die parteitaktisch die Neuwahlen. Da habe ich mich gefragt, ja, wieso reicht dann der Merz nicht gleich ein Misstrauensvotum ein? Kann er ja machen, steht ja auch ihm frei. Macht er nicht, wissen Sie, wieso er es nicht macht? Hat man mir erzählt im Bundestag, weil er Angst hat, dass ihn die AfD dabei unterstützt. Jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen. Der Mann lässt sich von der AfD fernsteuern. Er macht nicht das, was er eigentlich machen wollen muss und auch will, nämlich möglichst baldige Neuwahlen, wirft er sogar dem Kanzler vor, aber selber macht das nicht, weil er Angst hat, dass er Stimmen der AfD bekommen könnte. Also Friedrich Merz hat sich doch schon in dieser Aussage als jemand geoutet, dem es gar nicht um die Sache geht, sondern um die eigene Partei, der quasi die Partei über das Land stellt, die Brandmauer über Deutschland. Das ist ja dann auch so von Alice Weidel gesagt worden. Ich habe da natürlich ein nicht fußbenotetes Zitat aus meinen Weltwoche-Daily-Sendungen entnommen. Offensichtlich schaut Frau Weidel, wie vermutlich alle Parteichefs in Deutschland, jeden Morgen Weltwoche-Daily. Deshalb ein herzlicher Gruß hier auch an die Kollegen im, im Bundestag. Scherz beiseite. Dann wendet er sich gegen die AfD und hat gesagt, dass es da keine Zusammenarbeit gibt, null Zusammenarbeit. Sie können nur dazwischen schreien und rumbrüllen. Tatsächlich haben da einige AfDler immer wieder hineingehebt. Das war etwas merkwürdig in der Wahrnehmung da von mir. Er hat dann gesagt, wir sind nicht der Auswechselspieler für die Regierung, weil jetzt der Lindner gegangen ist. Und dann hat er eben gesagt, er werde den Taurus in die Ukraine schicken und da den Krieg weiter eskalieren. Und das war für mich der Moment, wo ich für mich jetzt sagen musste, bei aller Übereinstimmung bei der Wirtschaftspolitik, da kann ich Merz nicht folgen. Da würde ich ihn attackieren und man kann einfach die CDU in diesem Punkt nicht unterstützen. Ich meine, da jongliert Merz einfach mit der Sicherheit des Landes. Da riskiert er einen dritten Weltkrieg. Und zu Recht haben wir gestern den Titel gesetzt über das Interview mit Tino Chrupalla, wer Merz wählt, wählt den Krieg. Ja, das ist so. Also wenn Sie den Merz wählen, das ist aus dieser Rede hervorgegangen, dann wählen Sie den Taurus. Der Taurus bedeutet, dass russische Ziele, unter anderem der Kreml, angegriffen werden könnten mit einer Fernlenkwaffe made in Germany, bedient von deutschen Spezialisten in der Ukraine. Und das wäre jene Situation, die Präsident Putin immer wieder bekräftigt hat, dass wenn eben konventionelle Waffen Russland angreifen und dahinter steht eine nukleare Macht, und das ist ja bei Deutschland der Fall, Deutschland ist ja ein Außenposten der Amerikaner militärisch mit Stützpunkten und auch nuklearen Waffen, nehme ich an, jetzt bekommen sie dann noch Tomahawks, weitere, dann wäre das genauso ein Fall und das beinhaltet das Risiko, dass da ein taktischer Nukleargegenschlag erfolgt. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich ist. Ich sage nur, dass es theoretisch möglich ist und mit solchen Eventualitäten spielst du nicht. Und ich glaube, dass Merz gar nicht realisiert, dass er sich am Ende mit dem Taurus selber abschießt. Merz schießt sich mit dem Taurus selber ab und allmählich merken sie es. Ich glaube, in der AfD werden sie jetzt auf ganz starken Konfrontationskurs gehen. Und wenn ich höre, auch die SPD und der Kanzler, aber auch sein Fraktionschef Mützenich, die gehen auf dieses Thema, aber sie gehen eben nicht auf Tutti, weil sie natürlich um selber, weil sie sich an die Macht klammern, da mit der CDU immer noch anschluss- und koalitionsfähig bleiben wollen. Die Frage, die sich jetzt stellt natürlich aufgrund dieser Reden, ist, sollte die AfD nicht Scholz unterstützen bei der Vertrauensfrage? Denn wenn sie die Regierung jetzt auflösen, dann ist die Chance schon groß, dass im nächsten Februar Merz gewählt wird, der dann hier die Eskalation betreibt. Es sei denn, die Republikaner von Donald Trump würden die CDU, würden ihren Vorsitzenden vorher entwaffnen und sagen, das könnt ihr nicht machen, kommt dann das Telefon. Friedrich Merz ist ja ohnehin vermutlich nur bedingt selbstständig handlungsfähig. Man hat bei ihm ja immer etwas den Eindruck, auch bei Christian Lindner, dass es sich da, ja, ich sage es jetzt etwas polemisch, möglicherweise um etwas so, ja, Außendienstmitarbeiter des Pentagons handelt, um es mal etwas vorsichtig auszudrücken. Das zumindest ist auch eine Wahrnehmung, die ich da in kritischen Kreisen, auch aus Ihrem Leser- und Zuschauerkreis, immer wieder entgegennehmen kann. Jemand hat mir sogar geschrieben, Christian Lindner sei ein USA-Agent. Jetzt nicht im wörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne gemeint. Und er hat sich übrigens auch für den Taurus ausgesprochen, im Bundestag damals aber gegen den Taurus gestimmt, was zeigt, dass er sich da sehr wendig jetzt auch neu orientieren will. Dann die Rede von Alice Weidel, die muss ich hier in Erinnerung rufen, weil es ist wirklich eine sehr denkwürdige und brillante, fulminante Rede gewesen. Auch für mich ein großes Highlight, wie alle diese Auftritte, die da ziemlich kontrovers auch gegeneinander gerichtet waren. Die SPD übrigens ist gleich mal rausgelaufen, mehr oder weniger geschlossen, als die Frau Weidel ans Rednerpult trat. Und der Friedrich Merz, der dann Hauptadressat von vielen Kritikpunkten war, der hat sich da feixend auf seinem Stuhl da unterhalten, mit den Nachbarn gar nicht richtig zugehört. Das ist auch einigen Zuschauern bei uns sauer aufgestoßen. Die Partei, die Regierung gehe kopf- und würdelos, fing sie an, keine Einsicht, keine Demut. Was ihre Regierung dem Land angetan hat, ist beispiellos. Unser Land ist beschädigt, sie haben den Mittelstand in den Ruin getrieben, die Zahl der Insolvenzen, 20-Jahres-Rekordstand und die E-Auto-Planwirtschaft, die sei verheerend für diese Autoindustrie. Sie fluten das Land mit Migranten, importierter Judenhass aus dem Nahen Osten, also ich zitiere da aus der Rede, sie machen die quasi arbeitende Bevölkerung hier kaputt. Bespitzelung von Bürgern, die kritisch sind, Leugnung biologischer Tatsachen beim Gender, und die FDP, das sei eine Partei der Umfallerhelden. Die Umfallerhelden der FDP, sie hat also auch solche Wortschöpfungen drin gehabt. Die FDP hat jeden Unsinn mitgemacht und jetzt würde sich da der Herr Lindner noch schnell vom sinkenden Schiff machen, um sich da anzubieten. Friedrich Merz, er wolle keinen Wandel, sondern versteckt sich hinter der Brandmauer. Sie haben bei uns abgeschrieben, aber sie haben Angst vor unseren Anträgen und hindern uns daran, diese einzubringen, weil dann eben die AfD auch ihren Anträgen zustimmen könnte. Das war dann auch noch ein Gedanke dazu. Dem CDU Haldenwang, Ächtung der AfD, und jetzt wird er belohnt. Man könnte alles beschließen, hat sie gesagt. Wir hätten sofort eine Mehrheit, eine Übereinstimmung bei vielen Fragen, aber sie wehren sich eben dagegen, weil sie unsere Stimmen nicht haben wollen. Ihnen geht es nicht um die Sache, ihnen geht es ums Ego. Sie stellen die Brandmauer über Deutschland, mit freundlicher Genehmigung vom Weltwoche Daily. Mit Ihnen als Ersatz Scholz geht es quasi in die gleiche Richtung. Als sie Ersatz Scholz gesagt hat, habe ich gesagt, da mussten also spontan einige lachen im Saal. Es war wirklich eine große Performance und auch die Journalisten auf der Pressetribüne ganz verschämt, unfreiwillig, aber es ist einfach aus ihnen hervorgebrochen, aber haben sie es gleich wieder verkniffen, weil das geht ja nicht, dass man über die Alice, dass man lacht bei einer Alice Weidel und dann erst noch zustimmen. Und ich habe mir gleich notiert hier an dieser Stelle, großes Kino. Angela Merkel, die beste Kanzlerin, die die Grünen je hatten, großer Satz. Dann die ja, eben der planwirtschaftliche Krieg gegen die Autoindustrie, Polemik gegen Ungeimpfte, die Spaltung, die hat die CDU gemacht, Öffnung der Grenzen, der Willkommensputsch, Willkommensputsch hat sie das genannt, 16 Jahre Merkel plus 3 Jahre Merz, die CDU-Kollaborateure des rot-grünen Narrenschiffs, hier zitierte sie noch den Franz Josef Strauß, und ihre Rede beendete sie dann mit einem Zukunftsplan, mit einem Zukunftspaket für Deutschland der AfD. Das sind viele Punkte gekommen. Ich nehme da nur die wichtigsten. Technologie, Offenheit, Energie, CO2-Abgabe abschaffen, die Steuern senken, die Abgaben runterfahren, die Betriebe entlasten, die Bürger entlasten. Also ein klassisch liberal-konservatives Programm. Die Energiewende hat Deutschland kaputt gemacht, das müssen wir zurückfahren. Diese Sonnensubventionen streichen, da der Solarenergie, Kernenergie zurück. Deutschlands Kohlekraftwerke nicht schließen. Deutschland hätte tolle Kohlekraftwerke, also hier pragmatisch bleiben, Grenzen endlich dicht machen, Turbo-Einbürgerungen stoppen. Das sind so einige der wichtigsten Punkte von AfD-Chefin Weidel gewesen. Also das für mich das große Highlight da am Mittwoch, letztlich diese Rede, aber insgesamt eine fantastische Debatte. Noch ganz kurz, wir haben die Zeit schon etwas fortgeschritten. Alle gegen die AfD, 113 Bundestagsabgeordnete haben AfD-Verbotsantrag eingereicht, also hier Verzweiflungsstürme gegen die Demokratie, gegen das legitime Mandat der Wähler. Also das muss man einfach in dieser Deutlichkeit sagen. Äußerst gefährliche Phase. Russlands Ex-Präsident Medvedev reagiert auf Kanzlerkandidat Friedrich Merz Taurus-Pläne, darüber haben wir gesprochen. Wieder tanzen wir zum Weltuntergang, unser Medienkolumnist Kurt Zimmermann. Die Medien wissen, wegen Trump geht die Welt unter, Deutschland geht unter und überhaupt. Ex-EU-Chef José Manuel Barroso, niemand glaubt, dass die Ukraine die Krim zurückbekommt. Eine Aussage, die wir zitieren in der Weltwoche. Dann haben wir noch einige Texte zum Thema Brandmauern und viel Anerkennung auf unserem Forum für Alice Weidel für ihre Rede. Dann schickt mir ein Zuschauer, sehr interessant, einen Hinweis auf den Economist, und der habe mit hochrangigen ukrainischen Militäroffizieren gesprochen, vor allem mit einem, und erfuhr von ihm, dass Selenskyj sich der tatsächlichen Lage an der Front nicht bewusst sei und alle an ihn gerichteten Berichte bereinigt worden seien. Selenskyj wisse überhaupt nicht, was für eine Katastrophe mit der ukrainischen Armee passiere, und Selenskyj werde zu 100% genauso zensiert wie Merz, und das erinnert unseren Leser an eine Zeit, als da auch deutsche Politiker in einem Bunker saßen, abgeschirmt von der Wirklichkeit. Ich hab noch einen kurzen Seitenblick in die internationale Presse. Le Monde, eine tolle Analyse von Marc Lazar, dem Soziologieprofessor, zu Donald Trump und Silvio Berlusconi. Und da habe ich mir drüber geschrieben, Trump, das ist der Dächlikappen-Republikaner. Dächlikappen-Republikanismus, die Republikaner ja eine Partei auch der Elite, der Mehrbesseren, der Reicheren. Und Trump hat das quasi zu einer Art Arbeiterpartei gemacht. Ähnlich wie die SVP in der Schweiz oder auch eine AfD in Deutschland. Das ist sozusagen der Dächlikappen, der bodenständige Liberalkonservativismus. Dann in Indien, aufgepasst, die arische Rasse, es gab sie nie. Es gibt ja die Theorie, dass in Indien diese Arier, eben die Reinrassigen, da zugange gewesen seien. Jetzt hat man Knochen entdeckt und da lassen sich jetzt nach DNA-Prüfung die arische porentiefe Reinheit nicht nachweisen. Also ein Großmythos des 20. Jahrhunderts, der so viel Unheil angerichtet hat. Diese Arier, die hat es gar nie gegeben, schreibt Le Monde. Dann Nahe Osten, Trumps harte Iran-Linie führt dazu, dass arabische Staaten mit dem Iran enger zusammenarbeiten, insbesondere Saudi-Arabien. Das finde ich interessant. Also da verschieben sich auch etwas die Allianzen, weil man natürlich jetzt aufgrund der massiven Menschenrechtsverletzungen durch Israel im Gazakrieg plötzlich neue Konstellationen erblickt. Darum muss man diesen Krieg dort wirklich wieder in jene Bahnen lenken, für die man angeblich steht, vor allem auf westlicher Seite. Auch spannend, wird bei uns zu wenig gemeldet, in der ukrainischen Administration, das entnehme ich der Financial Times, sind die Offiziellen sehr glücklich darüber, dass Trump gewählt wurde. Also da stellt die britische Zeitung fest, es gäbe sehr, sehr viele zustimmende Voten, weil man die Nase voll habe von Biden und seiner Unentschlossenheit, dass man immer wieder die Hilfe bekräftigt, aber dann doch nicht gemacht hat. Also möglicherweise zeichnet sich im Zuge der zusammenbrechenden Front, auch der schlichtwegs zu erwartenden Notlage militärisch der Ukraine, bildet sich da eine neue Stimmung gegenüber den USA ab. Also man möchte offensichtlich mit Trump gut auskommen, obwohl ja Trump angeblich, wie unsere Medien schreiben, auch irgendwo im Bunker ihrer eigenen Zwangsvorstellungen, obwohl Trump ja für eine Kompromisshaltung mit Russland steht. Wir werden sehen. Interessante Meldungen da noch in der internationalen Presse. Das war es etwas länger. Ihnen einen schönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und habe mich sehr gefreut, dass Sie auch heute dabei sind. Ich melde mich auf jeden Fall zurück und genießen Sie ja die beschränkte Zeit, die uns auf diesem Planeten gegeben ist. Machen Sie es gut. Bis bald.